Herzlich willkommen zum ChinaLore China Podcast. Ich bin Sabrina Weidmann und freue mich heute über ein weiteres spannendes Thema sprechen zu dürfen, nämlich Innovation in China. Vor allem die BAT sind hier ein Begriff, der immer wieder auftaucht. BAT, das steht für Baidu, Alibaba und Tencent. Das sind Chinas größte Internetfirmen. Aber auch jenseits der drei großen Bekannten gibt es viele Unternehmen, die ebenfalls äußerst innovativ sind und Produkte zaubern. Von denen haben wir auch hier in der Regel noch gar nichts gehört. Viele dieser Unternehmen sitzen im Süden von China, in Shenzhen, und das liegt an der Grenze zu Hongkong. Im heutigen Podcast darf ich Maximilian Dullo begrüßen. Max verbringt immer wieder einige Zeit in Shenzhen und geht bei diesen, ja, gerade eben genannten innovativen Unternehmen ein und aus. Max forscht zu Innovationen. Kürzlich hat er einen Artikel zu innovativen Methoden bei einem Drohnenhersteller verfasst und wird uns heute unter anderem auch daraus berichten. Max, schön, dass du da bist.
Danke, dass ich hier sein darf. Gerne.
Vielleicht steigen wir gerade mal so ein, dass du kurz mal vorstellst, worum oder womit du dich eigentlich im Kern beschäftigst.
Ja, gerne. Und zwar, ich beschäftige mich mit chinesischen Internet- und Technologieunternehmen. Und wenn man das sich anschaut, diese Bereich, dann muss man im Grunde sagen, jedes Unternehmen, das sein Produkt-Value in irgendeiner Form über das Internet rüberbringt, passt da sozusagen. Also ein Smartphone-Hersteller gehört dazu, genauso wie ein Software-Unternehmen oder eben auch ein Drohnenunternehmen, bei dem sozusagen die Software, mit der man die Drohne steuert, eigentlich über Internet kontrolliert wird. All diese Unternehmen gehören dazu und diese Unternehmen sind sehr gut darin, kundenbezogene Innovation, also Innovationen, die auf Kundenprobleme ausgerichtet sind, zu lösen. Und da interessiert mich eigentlich, was machen diese Kunden, was machen diese Unternehmen, um Kundeneinblicke zu gewinnen? In diesem Thema beschäftige ich mich.
Okay, das klingt auf alle Fälle spannend. Soweit ich weiß, bist du ja eben viel in Shenzhen unterwegs und Shenzhen ist ja weniger bekannt jetzt für die großen Konzerne als vielmehr für die Startups. Kannst du da vielleicht noch ein bisschen mehr dazu sagen, was Shenzhen eigentlich ist? Also man spricht ja auch immer so vom Silicon Valley, vom Silicon Valley von China. Was sollte man darüber wissen?
Ja, also Shenzhen ist natürlich ganz vieles erstmal. Ja, als Grenzstadt zu Hongkong ist es irgendwo auch ein Bereich, in dem viel Einfluss aus allen möglichen Bereichen der Welt nach China kommen kann. Aber gleichzeitig ist es natürlich auch die Metropole der ganzen Elektrotechnologie in Süden Chinas, in Guangdong Province. Ja, man hat dort zum Beispiel den größten Markt auf der Welt, also ein physischer Markt für Hardware, den sogenannten Huaxiang Bay, einen großen Shopping Mall aus verschiedenen Gebäuden, wo man von dem kleinsten Widerstand bis hin zu fertigen Produkten eigentlich alles bekommt und eben einen Kontakt zu den ganzen einzelnen Herstellern pflegen kann. Gleichzeitig hat man auch sehr viele Incubator und Makerspaces und Venture Capitalists, also Wagnis-Investoren, die sich Produkte anschauen und dann schnell helfen, die zum Markt zu bringen. Die ganze Hardware ist da, die Software ist auch schnell da, viele, viele gute Ingenieure. Die Entwicklung geht sehr schnell und deswegen nennen eben auch viele Leute Shenzhen das chinesische Silicon Valley, weil wenn man eine Idee hat, kann man die Idee ganz schnell zum Markt bringen, ja, und auch schnell in die Welt, weil der Zugang zur Welt ist da durch die Häfen und durch die Nähe zu Hongkong und damit eben auch zum Westen.
Okay, das klingt jetzt eigentlich fast noch nach einer Stufe mehr, als man das im eigentlichen Silicon Valley findet. Also wenn man sich jetzt gerade an so Bildern orientiert wie vom Googleplex oder auch dem Apple Spaceship, dann findet man ja dort jetzt weniger Produktion eigentlich, sondern da ist ja tatsächlich die Entwicklung Design. Also man kennt das ja auch von den Apple iPhones, wo dann oft eben designed in USA, aber made in China beispielsweise draufsteht. Da klingt es ja jetzt doch so, als wäre da alles vereint.
Genau, also das ist im Grunde auch der Vorteil von Shenzhen, wenn man dort als Innovator hingeht, dass man eben nicht nur die Designfähigkeiten hat im Bereich Produktdesign, aber auch Softwaredesign, aber man hat eben auch direkt die Kontakte zu den Suppliern, die auch zum Design einen großen Beitrag leisten können. Ja, und wenn man dann ein Produkt herstellen möchte, in dem irgendwie Elektrotechnik verboten ist, ja, Consumer Electronics, ja, die Drohnenhersteller, dann ist da natürlich alles, was man braucht. Ja, und die Produktion ist auch ganz nah. Das heißt, der Weg vom Prototyp hin zum Produkt, was den Kunden erreicht, ist dann viel, viel kürzer. Und das ist natürlich eine Rolle von Shenzhen, die wir oft gar nicht so sehen.
Okay, das klingt nach einem absoluten Vorteil. Wenn man sich da mal den Erfinder-Spirit in der Stadt auch anschaut, also wenn man sich durch Shenzhen bewegt, merkt man da, dass da irgendwie was in der Luft liegt, sind die Leute deutlich innovativer. Ich meine, jetzt so selber aus China kenne ich eben, dass die meisten meiner Bekannten eher in Hochhäusern wohnen. Also diese typischen Garagen-Innovationen, wie es in den USA gibt, kann ich mir da jetzt auch nicht so richtig vorstellen.
Ja, das ist eine gute Frage. Also man könnte vielleicht sagen, die Innovationen in China passieren bei Starbucks oder beim Abendessen. Ja? Also wenn man zusammensitzt und einer hat eine Idee, dann kommt jemand anderes dazu. Ich habe das ganz oft erlebt bei Events, an denen ich war, dass sich Leute unterhalten haben und plötzlich feststellen, wir haben eigentlich ähnliche Ideen und auch selbst Fähigkeiten, diese Ideen zu realisieren. Lass uns doch treffen. Und das ist mir 2016 aufgefallen und im Sommer 2017, als ich dann wieder in Südchina war, in Shenzhen, um weitere Interviews für meine Forschung zu machen, habe ich realisiert, dass viele von diesen Leuten, die damals die Ideen hatten, tatsächlich sich selbstständig gemacht haben und auch erfolgreich, einige davon. Und ich würde sagen, das ist tatsächlich etwas, was nicht in der Garage passiert, sondern in der Freizeit im Gespräch ist mir das oft aufgefallen, dass sich solche Gruppen bilden und dann über eben nicht Garagen Situation wird dann Unternehmen daraus.
Okay, und wie organisieren sich die Gruppen? Also treffen die sich über erstmal Kontaktaustausch per WeChat und dann trifft man sich in einem Café oder sind es etablierte Gruppen, die sich regelmäßig treffen oder wie läuft das da ab?
Also viel natürlich über WeChat, ganz viel über WeChat, dann wird eine kleine Gruppe gemacht, kommen ein paar Leute hinzu, jemand lädt noch jemand anderen ein und dann wird erstmal zusammen irgendwo hingegangen. Man trifft sich vielleicht in der Teestube, da kann man ja auch dann zum Teil so Separés bekommen und dann da in Ruhe ein bisschen sprechen. Aber auch ist es zum Teil so, dass ich gemerkt habe, bei Leuten, die ein gleiches Hobby haben, dass sie in diesem Kontext dann außerhalb von der Stadt fahren. Ich kenne das aus einer Drohnen-Community, das sind Leute, die fliegen Drohnen zusammen und die gehen am Wochenende in die Guangdong-Province hinaus und gehen Drohne fliegen und diskutieren dabei auch über Geschäftliches, was sie zusammen verfolgen.
Okay, das klingt auf alle Fälle spannend und vor allem klingt es auch danach, dass China einfach deutlich schneller ist, was die Umsetzung angeht. Also was ich hier in Deutschland ganz oft vermisse, ist so dieses Umsetzen, das ganz am Schluss kommt. Also man denkt hier wahnsinnig viel drüber nach, wie was funktionieren könnte, welche Gesetze im Weg stehen könnten und alles Mögliche. Und erst dann, wenn man das quasi alles durchgeplant hat, oft nach einem Innovationszyklus, nenne ich das mal, von mehreren Monaten bis Jahren, dann fängt man an, das erstmal umzusetzen und merkt dann halt häufig, dass man sich da irgendwie viel zu viel Gedanken gemacht hat, weil es entweder auch nicht funktioniert und man alles von vorne starten muss oder eben sehr erfolgreich wird. In China ist das ja ein anderer Ansatz. Also da geht man direkt an die Umsetzung.
Genau, da ist in der Tat, geht das dort viel schneller. Man muss vielleicht auch differenzieren, dass wenn wir uns unsere deutsche Industrie anschauen, da ist natürlich auch viel, wo man eben mal nicht so schnell was umsetzen kann. Wenn man sich Prüfmittel anschaut für einen Teil in der Automobilindustrie, dieses Ding muss unglaublich präzise gefertigt werden. Da kann man nicht mal schnell wischiwaschi was herstellen. Das ist ganz anders bei einem Softwareprodukt. Ja, wenn man überlegt, man liefert eine Kamera aus, die hauptsächlich dadurch gut ist, ganz klassischen Sensor mag sie haben, und die ist dadurch gut, dass ihre Software so nutzerfreundlich ist. Ja, dann kann ich im Grunde mit einem Software-Update diese Kamera hochskalieren und kann so zum Beispiel über Nacht eine Kamera, die mit 1080p ausgeliefert wurde, so einen mittelguten Full-HD-Resolution, kann ich auf 4K hochbringen, wenn ich das wollte. Das würde machbar sein. Und das ist eben der Vorteil. Deswegen sind auch diese chinesischen, wie ich sie nannte, Internet- und Technologieunternehmen so spannend, weil die eben über die Software-Seite viel schneller sein können. Es kann ein Produkt ausgewählt werden, was, sag ich mal, 80% funktioniert und dann im Laufe der User, der Nutzer-Feedbacks verbessert werden. Und das ist besonders.
Gibt es da bei uns irgendwelche vergleichbaren Bereiche, wo das genauso schnell geht? Also ich meine, du hattest jetzt so Gruppen angesprochen wie Fertigung verschiedenen Autoteilen, wo man eben sehr viel Forschung und Ressourcen auch reinstecken muss. Gibt es aber in Deutschland auch Bereiche, wo wir ähnlich schnell sind wie China?
Also ich könnte mir vorstellen, dass in jedem Bereich, wo die Software im Grunde das Hauptthema ist, da könnte man auch sehr schnell mit Updates verbessern. Wenn man sich mal anschaut, das ist jetzt vielleicht nicht Deutschland, aber doch Westen, jeden Herbst kommt ein großes iOS-Update fürs iPhone raus und kurze Zeit später folgen Updates, um Fehler zu lösen. Ja, in diesen Bereichen, wenn man diese Freiheit hat, ja, dann kann man tatsächlich auch schnell Produkte hervorbringen und man muss natürlich dann sich fragen, so habe ich Lust, dass ich durch Kundenfeedback besser werde oder möchte ich durch eigene Forschung und Entwicklung besser werden? Und in China ist es eben oft so, dass wir sagen, wir probieren das mal aus, wir gucken mal, was ist das Feedback. Ja, also die sogenannte First Shitty Draft wird rausgegeben und dann guckt man, wie reagiert der User und die Userin und verbessert entsprechend durch das Feedback.
Okay, da sind wir vielleicht auch jetzt direkt bei dem Thema, den ich vorher schon angesprochen habe. Du hast ja auch einen Artikel zur Drohnenindustrie vor kurzem geschrieben und auch in einer Konferenz präsentiert dann. Da gehst du drauf ein, wie die verschiedenen Anreize in China eben gesetzt werden, um dann Kunden ja dazu zu bekommen, an der Innovation teilhaben zu lassen. Wie bist du da vorgegangen? Also wie geht man sowas an?
Genau, also mit der Frage, der ich mich beschäftigt habe, wie finden chinesische Unternehmen eigentlich heraus, was die Nutzer für Probleme haben? Ja, kam eben ganz oft bei meinem ersten Feldforschungsaufenthalt die Antwort, ja, wir fragen unsere User Community. Und das habe ich erstmal so hingenommen und dann in der Aufarbeitung dieser Antworten mich gefragt, okay, was heißt das eigentlich? Natürlich habe ich dort auch schon immer ein bisschen gefragt, man kennt die Xiaomi Nutzer Community, das ist ein großer chinesischer Handyhersteller, der auch ganz viele andere Produkte herstellt, die alle vernetzt sind. Daher kennt man das. Da gibt es einige Publikationen, aber das ist zum Teil viel größer als das, was Xiaomi macht. Und dementsprechend bin ich dann ein Jahr später nochmal nach China zurück und habe mir einen von diesen Unternehmen, die mir eben gesagt haben, ja, wir fragen unsere Community, angeschaut, um zu verstehen, wie funktioniert diese Community. Und da war meine erste Erkenntnis, dass es gar nicht die Community ist, sondern es sind ganz viele Communities. Je nach Nutzertyp, es gibt einige für Entwickler. Ja, dann muss man mal auch überlegen, es ging da tatsächlich um Drohnen und es gibt verschiedene Drohnennutzer. Es gibt Anfänger, die wissen gar nichts. Dann gibt es welche, die können das ziemlich gut, aber machen das als Hobby. Ja, und dann gibt es eben auch welche, die verdienen damit Geld. Auf Hochzeiten, für Filme in Hollywood. Und dann gibt es eben auch solche, die machen Inspektionen von Schornsteinen, von Elektroleitungen und die brauchen ganz spezielle Lösungen, Wärmebildkamera und so weiter. Und dieses eine Unternehmen hat es eben geschafft, eine Plattform, eine Online-Plattform für so viele verschiedene Nutzertypen zu kreieren, wo die sich online engagieren und online Produkterfahrungen teilen. Und das habe ich mir angeschaut.
Kann man sich das so vorstellen wie bei uns gutefrage.net oder was es da auch immer gibt, nur eben von dem Hersteller ausgehend oder wie ist das aufgebaut?
Ja, das ist gar nicht mal so falsch im Grunde. Die Idee ist nämlich genau das, eine Plattform, die auf User-Generated Content besteht, also wo quasi jeder User erstmal eine Frage stellen kann, die dann von der Community gecrowdsourced oder einfach beantwortet wird. Natürlich ist das ein bisschen komplexer, weil es gibt sehr viele Regeln in diesem Forum. Also wenn zum Beispiel Fragen gestellt werden, die schon mal beantwortet sind, dann werden die meistens in kürzester Zeit geschlossen. Ja, und dann gibt es auch verschiedene Unterthemen für verschiedene Produkte und entsprechend verschiedene Nutzertypen. Und insofern ist das ähnlich wie diese Frageplattform, die du angesprochen hattest, aber sehr viel ordentlicher und reglementierter.
Wenn ich mich richtig an deinen Artikel erinnere, dann hattest du da auch geschrieben, dass wenn man in diesen Communities teilnimmt, tatsächlich einzelne Punkte bekommen kann. Also wenn man beispielsweise einen Beitrag verfasst, bekommt man 2 Punkte und am Schluss kann man das dann auch gegen entweder ein neues Produkt oder gegen Geld tatsächlich auch einlösen. Das ist ja was man jetzt von Gute Frage nicht unbedingt kennt.
Genau, das ist in der Tat was Besonderes. Und das war auch das Interesse einer weiteren Feldforschungseinheit, die ich durchgeführt habe. Wie funktioniert eigentlich die Motivation in diesen Plätzen? Weil wenn man zum Beispiel eine Frage hat, wie reinige ich mein Hemd, dann kann ich das online nachschauen, dann ist gut. Dann würde man sich nicht zwangsweise dann nochmal weiter engagieren. Und aus Sicht eines Unternehmens ist es natürlich toll, dass wenn du, sage ich mal, besser geworden bist, hast du andere Fragen und andere Probleme und bist aber auch gleichzeitig in der Lage, anderen Usern zu helfen. Und was kannst du eigentlich machen, damit Nutzer weiterhin online sich engagieren? Und da gibt es natürlich ganz viele Möglichkeiten, wie man die Nutzer motivieren kann. Wir kennen das eigentlich aus Europa, bloß uns ist das oft nicht so ganz klar. Zum Beispiel die populäre Plattform TripAdvisor, für Reiseinformationen funktioniert sehr ähnlich. Ich war da mal auf Platz 2 auf TripAdvisor, als ich in Hangzhou gelebt habe und war immer motiviert, weiter Reviews zu schreiben über berühmte Orte in Hangzhou und Sehenswürdigkeiten, weil ich auch Punkte bekommen habe. Bei jedem Review habe ich einen Punkt bekommen, bei jedem Like eines Users von meinem Review und bei jedem View. Und alle Woche habe ich von TripAdvisor eine E-Mail bekommen, hallo Max, du bist jetzt aufgestiegen auf Nummer 3, Top Reviewer in Hangzhou. Ja? Und das ist letztendlich, wir nennen das Gamification, also quasi den Einsatz von Spielelementen in einem Nicht-Spiel-Kontext. Und das ist das, was in Südchina und von vielen Technologieherstellern auch gemacht wird.
Aber TripAdvisor gibt einem ja kein Geld dafür, wenn man teilnimmt, richtig? Sondern da ist das einfach nur so, dass man sagen kann, man ist der Top-Advisor oder wie?
Genau, das ist richtig. Das ist auch das, was das eben so besonders macht bei dem Unternehmen, was ich mir angeschaut habe, dass neben der Gamification noch ein Reward-System eingebaut wird. Also man kennt das typischerweise, man geht morgens in sein Lieblingscafé und nach dem dritten Besuch wird man gefragt, wollen Sie nicht eine Karte haben? Und bei jedem Kaffee kriegt man einen Stempel. Und nach dem 10. Stempel kriegt man einen Kaffee umsonst. Das ist ein ganz klassisches Reward. Und die Idee von, das heißt, man geht letztendlich zu dem Kaffee wieder hin, ja, um den Stempel zu bekommen, um einen finanziellen Ausgleich oder einen finanziellen Reward zu bekommen. Und Gamification basiert auf der Idee, dass man das eigentlich nicht braucht, weil wir Menschen, wir spielen gerne, ob es jetzt Mensch ärgere dich nicht ist, UNO oder irgendwelche Computerspiele. Und wir können diese Systeme eigentlich auch im echten Leben anwenden. Und da braucht man eigentlich keine Rewards, also keine finanziellen Anreize. Und was eben so besonders ist, dass diese chinesischen Unternehmen das verbinden. Also sie verbinden Gamification mit Rewards. Und das ist nicht so häufig anzutreffen.
Warum macht das Unternehmen das? Also kriegt man die Chinesen nur dazu, teilzunehmen, wenn sie anschließend Geld dafür bekommen? Oder steckt da irgendwas anderes dahinter?
Das ist eine gute Frage. Ich denke, in China haben wir eben oft diese Kultur des Red Pockets, also diesen roten Briefumschlag, den man sich früher mit Geld zu Festen geschenkt hat und der dann durch WeChat, also an dieser Message-Plattform, dem WhatsApp-Chinas sozusagen, Facebook-Chinas, dann auch digitalisiert wurde und man eigentlich für jede Kleinigkeit ein Red Pocket bekommen hat. Also man hat oft Situationen, dass man irgendwas gemacht hat. Ja, man hat zum Beispiel bezahlt irgendwo oder hat irgendwie eine Interaktion gehabt mit dem Unternehmen und dann kommt ein Pop-up mit dem Survey, möchtest du nicht kurz unser Survey machen? Am Ende bekommst du dann einen Red Pocket. Ja, und dieses sehr China-spezifische wurde eben gerade da in die Online-User-Community eingebaut und mit Gamification verbunden. Was gleichzeitig auch interessant ist, dass dieser finanzielle Anreiz, der ist auch außerhalb von China da. Ja, das heißt, das Unternehmen, was ich mir angeschaut habe, das hat die Nutzer-Community auch im Ausland angewendet und hat dort das gleiche System im Grunde kopiert und nutzt dort auch finanzielle Anreize. Allerdings sind die deutlich geringer. Das heißt, man muss sehr viel mehr tun, um einen Dollar zu bekommen versus in der chinesischen Plattform.
Also über was für Beträge sprechen wir denn? Also was, wie viel Zeit müsste man investieren, um beispielsweise einen Dollar zu bekommen?
Man müsste erstmal eine ganze Zeit lang online sein und dann sehr, sehr viele Feedbacks geben, regelmäßig, also müsste ich regelmäßig einloggen. Man bekommt pro Einlog bekommt man was, pro Feedback bekommt man was. Wenn man jemanden reportet, dass er sozusagen was Schlechtes gemacht hat, bekommt man was. Und wenn man die Erlaubnis hat, einen Artikel zu schreiben, bekommt man noch mehr. Und ich habe das mal überschlagen. Ich glaube, ich müsste 50 Kommentare machen und regelmäßig online sein. Ich kann es nicht mehr genau sagen, wie viel es ist, aber man muss wirklich viel für die Community leisten, dass man da einen ernsthaften Discount bekommt. Das zweite ist, man muss erstmal wirklich sehr viele Punkte haben. Also und man kann auch dann über Zeit aufsteigen. Man bekommt, wie in Gamification typisch, eben auch Titel. Ja, das fängt an mit Beginner und dann Medium Pilot, Advanced Pilot, First Officer und so weiter, wie man sie alle eben nennen möchte. Oder bekommt man dann letztendlich einen Rang. Und ab einem gewissen Rang kann man erst seine Punkte sozusagen in einen Produktdiscount eintauschen.
Das klingt auch so ein bisschen nach dem ganzen Thema vom Social Credit System, also diesem sozialen Bewertungssystem, das es in China auch gibt, wo man dann, oder zumindest ich das auch schon mitbekommen habe, dass viele dann einfach nur stolz sind auf ihren aktuellen Status, wenn sie eine gewisse Punktzahl erreicht haben und diesen Status dann auch fleißig teilen. Also da ist einfach so ein Status, den man durch so Bewertungssysteme bekommt, glaube ich, ein ganz anderer, als der bei uns ist.
Genau, das ist richtig. Ich sehe das selbst. Ich bin in einigen Communities unterwegs in China, also virtuellen Communities über Social Media Plattformen. Und da sehe ich eben immer wieder, dass Freundinnen und Freunde ihren Status durch einen Screenshot in der Community dann teilen. Sagen, schaut mal, ich bin jetzt so und so viel Scores nach oben in der Online-Community gekommen und habe jetzt einen neuen Titel. Also ist etwas, was tatsächlich zelebriert wird von einem Großteil der Leute. Ich selbst finde es auch ganz toll, wenn ich eine Stufe höher komme.
Okay, jetzt hast du aber jenseits von der Online-Community oder den Communities auch Offline-Gruppen besucht. Warst du da aktiv mit drin in diesen Treffen oder was war deine Funktion?
Genau, ich habe realisiert durch dieses Engagement in einer Online-Community, dass es auch eine Offline-Community gibt. Und habe mich natürlich gefragt, wie kann ich da rein? Und habe die dann angeschrieben und von dem, der mir geantwortet hat, der die gegründet hat, wurde angenommen, dass ich auch tatsächlich das Produkt benutze, um das es da ging. Das war natürlich nicht der Fall. Ich hatte davon gar keine Ahnung. Es ging in diesem Teil um Drohnen und Consumer-Drohnen und besaß keine Drohne, wusste auch eigentlich nicht, wie die funktionieren. Und da war mir klar, okay, um da wirklich inhaltlich irgendwas mitzunehmen, brauche ich auch eine. Ja, das ist natürlich eine schöne Ausrede, wenn man sozusagen sich dann durch sowas auch eine Drohne zulegen kann. Das habe ich dann auch gemacht und bin dann mit meiner Drohne zu der Community gegangen und war dann da auch der einzige Europäer und habe wahnsinnig viele tolle Menschen kennengelernt, konnte unheimlich viele Einblicke gewinnen, wie eigentlich so eine Community funktioniert und was die im Grunde auch zusammenhält. Also die haben sich nicht nur zum Fliegen von Drohnen getroffen, sondern unter der Woche, um auf Konzerte zu gehen, ja, um ein Bierchen zu trinken. Das war ein soziales Event, neben dem ganzen User-Feedback geben und Drohne fliegen.
Ja, aber diese Offline-Communities, wie geht da das Feedback wieder zurück an das Unternehmen? Weil die sind ja gegründet teilweise auch von den Unternehmen oder gründen die sich selber?
Also man hat beides. Man hat tatsächlich Situationen, die, wo das Unternehmen aktiv jemanden geschickt hat, mach mal was. Ja, man hat aber auch Situationen, wo das jemand individuell gegründet hat und dann durch Mitgliedschaften von Leuten, die in dem Unternehmen selber arbeiten, der Kontakt gekommen ist. Also in diesem Fall war das so, dass einige Mitglieder dieser Community, es war eine offene Community, du musstest keinen Mitgliedsausweis haben, gab es auch keinen Mitgliedsbeitrag. Das war einfach nur eine Teilnahme in einer Social-Media-Plattform erstmal. Ja, dass dort eben auch Leute von dem Unternehmen waren, die diese Leidenschaft geteilt haben. Und wenn es dann am Wochenende Ausflüge gab zu einem großen See, an dem gar nichts war und deswegen natürlich ein Traum für Drohnenpiloten, tolle Landschaft, niemand, den man stört, sind natürlich diese Ingenieure von dem Unternehmen auch gerne mitgegangen und haben das dann genutzt, um sozusagen Kundeneinblicke über verschiedenste User zu sammeln, auf einer ganz anderen Ebene, als wenn man einen anonymen User ins Unternehmen einlädt. Das sind die beiden Fälle, die ich erlebt habe, ja.
Okay, und wie weit geht es dann? Also wird es dann wirklich so zum Familienausflug, wo die ganze Familie am Schluss mitkommt, um an dem See zu fliegen? Oder ist das dann schon eher ein Hobby für Nerds, würde ich jetzt mal nicht sagen, aber zumindest für so ein bisschen spezieller einfach?
Ich würde es durchaus sagen, dass es zum Teil wirklich ein Hobby für Nerds ist. Das ist ein bisschen eine längere Geschichte, weil man kann die Drohne als Produkt sehen, um Filme, um Stories zu erzählen, um Filme zu produzieren, um tolle Bilder zu machen. Aber es gibt eben auch einen Großteil in dieser Branche, die eigentlich nur die Drohne hat wegen der Technologie, die gar nicht in der Lage ist, guten Content zu produzieren, gute Stories. Ja, und diese Leute hat man eben auch. Und das sind wirklich schon die klassischen Nerds in dem Bereich. Zu der anderen Frage, ja, es wird zum Teil ein extremes Familienevent mit Karaoke am See. Okay. Ja, wo dann Lautsprecher mitgenommen werden. Das sind natürlich alles Leute, die wohlhabend sind. Wenn da eine Gruppe von 20 Menschen mit jedem großen SUV, zum Teil auch von europäischen Herstellern, an See fährt, das ganze Equipment dabei hat, jeder hat Survival Gear dabei, dann ist natürlich wirklich Action. Da wird Barbecue mitgenommen, es gibt Spieße, es gibt so Barbecue-Spieße, wird gesungen, jemand hat einen Schlauchboot dabei, es wird geangelt. Ja, und aber auch gleichzeitig, die Drohne steht natürlich schon im Mittelpunkt. Warum ist das so? Haben wir uns anfangs gefragt und man muss natürlich mal vergleichen. In Deutschland hat man die Vereine. Man geht vielleicht in Kegelclub, man geht in Schützenverein, man geht in Segelverein, wie das bei mir der Fall war. Und da ist eine Community da, mit der man am Wochenende was macht und mit der man sich auch vergleicht. Ja, also man sieht natürlich bei den Wettkämpfen dann, ich kann schneller schießen, ich kann schneller segeln, was auch immer. Und das ist hier alles nicht da oder nicht so selbstverständlich. Und dann sind natürlich solche Hobby-Communities auch zum Teil mit Unternehmen zusammenhängen, viel einfacher zu realisieren. Weil die Leute haben eben nicht den Verein in der Nachbarschaft, zu dem sie gehen.
Also es ist auch so eine Art Sozialisierungsform, weil in China Vereine, hast du schon gesagt, gibt es ja in der Form nicht. Aber da wird jetzt quasi durch diese Unternehmen sowas auch geboren ein Stück weit.
Genau, die nutzen das aus, würde ich jetzt mal so sagen, dass da eben eine Lücke ist und Menschen einfach dieses Bedürfnis haben. Nach sozialer Nähe, nach Recognition von anderen. Und wenn man natürlich überlegt, ich gehe am Wochenende mit meinen Drohnenleuten auf Tour Und ich bin eines der besten Flieger. Das ist natürlich ein tolles Feedback, was man dann auch da bekommt. Und wenn man gleichzeitig seine Kinder noch mitnehmen kann, Family, Eltern vielleicht auch, die können dann da im Liegestuhl draußen sitzen, ein bisschen Barbecue machen, im Karaoke abends am Feuer singen. Das passt einfach alles zusammen. Für die Freizeit eben.
Okay, für mich klingt das jetzt auch ein Stück weit schon fast nach einer Ersatzreligion, die da stattfindet. Okay, aber ich habe vor kurzem auch mal Bilder gesehen, beispielsweise von so einem Drohnenformationsfliegen. Das sah wirklich super aus. Das war in Xi'an, abends mit leuchtenden, bunten Drohnen. Also war wirklich schön auch anzuschauen. Und natürlich auch viele der chinesischen Bürger, die da auf der Straße waren und das bewundert haben. Also es war wirklich dann schon so ein Stück weit eine Versammlung beziehungsweise eigentlich ein Event, das da zelebriert wurde. Gleichzeitig habe ich kürzlich aber auch bei mir nebenan im Olympiapark in München gesehen, wie da die DCL sich getroffen hat. Das ist die Drohnen Champions League, wo man auch, also ich war da total fasziniert, weil das Bilder waren, die kannte ich nicht. Also Leute, die da mit Brillen sitzen und irgendwas rumschicken durch die Luft, wo man überhaupt nicht nachvollziehen kann, wo das andere Teil gerade sich eigentlich bewegt. Also es ist schon was, das auch hier natürlich fasziniert, aber diese Faszination in China scheint da doch nochmal eine andere Stufe entwickelt zu haben. Wie siehst du das gerade mit diesem Drohnenformationsfliegen beispielsweise und den Events, die da raus entstehen?
Also ich denke mal, die Events sind technisch überhaupt nicht so herausfordernd wie eine smarte Drohne, die nicht gegen Baum fliegt. Weil bei solchen Events, wo, wie du jetzt erzählt hast, wo Drohnen eine Form fliegen, das ist alles vorher programmiert, das ist gar nicht so eine große Herausforderung. Das ist wie ein Roboter, der etwas nimmt und etwas anders hintut. Ja, und dann gibt's ja auch den Roboter, der etwas erkennt und entsprechend unterschiedlich anfasst. Ein Roboter, wir kennen es von Boston Dynamics, der kann aufstehen, wird umgekickt, kann wieder aufstehen auf sämtlichem Terrain. Das ist spannend. Ja, aber die Roboter, die was Langweiliges machen, sind so wie die Drohnen, die einen gewissen Parcours abfliegen. Das ist im Grunde auch langweilig. Was viel spannender ist, eine Drohne, die in der Lage ist, durch Parcours automatisch durchzufliegen, die einem Läufer durch einen Hindernispark fliegen kann, weil letztendlich AI und die ganzen Sensoren die Drohne so effektiv machen, dass sie allem ausweichen kann und trotzdem noch die Kamera fokussiert ist, ja, dass man danach das Videoformat gebrauchen kann, dass das nicht verwackelt ist. Das sind die spannenden Fragen, die Industrie hat. Die Formation, das ist natürlich was ganz Tolles zum Sehen und es kann vielleicht auch dazu führen, dass die Drohne mehr akzeptiert wird, würde ich mich sehr darüber freuen. Das andere ist, was du angesprochen hast, ist der Sport, also letztendlich dann so ein bisschen wie Wettrennen. Ja, man hat diese Brille und die Brille ermöglicht einen FPV, First Person View heißt es, glaube ich, Mode und man sieht letztendlich, als würde man in der Drohne drin liegen, wie so ein Drachenflieger. Und das ist natürlich, glaube ich, ganz viel Adrenalin. Ich habe das nie gemacht, weil bei mir ist der Fokus tatsächlich auf die Fotos machen. Das ist für mich das Spannende an der Drohne. Aber ich kann jeden verstehen, der diesen Adrenalinkick total toll findet. Und es ist ein bisschen so vielleicht wie mit der Formel 1. Es muss alles abgesperrt sein. Das sind meistens auch Drohnen, die man sich selber baut. Das sind keine Drohnen, für die es einen richtig klassischen Massenmarkt gibt, weil es ist verpönt, wenn man in einem Race-Bereich unterwegs ist, seine Drohne selbst zu kaufen. Man kauft natürlich die Teile schon selber, man baut sie sich zusammen. Okay. Ja. Man kauft da kein Produkt von der Stange. Das machst du vielleicht als Beginner, aber danach nicht mehr. Und genau, das ist natürlich etwas, wo man Drohnen in allen Bereichen hat. Es gibt da auch viele andere Bereiche, in denen wir im Grunde Drohnen anwenden können.
Was gibt's denn für Anwendungsbereiche, in denen man Drohnen anwendet? Also bei uns ist ja häufig mal in der Diskussion auch, die beispielsweise zu nutzen, um Pakete auszuliefern, wo dann so eher der allgemeine Aufschrei aufkommt. Gibt's in China andere Bereiche, wo das eher im Kommen ist? Und ja, was gibt's prinzipiell eigentlich für Möglichkeiten?
Also insgesamt gibt es unheimlich viele Möglichkeiten, Drohnen anzuwenden. Wir hatten ja schon ein paar Beispiele so im privaten Gebrauch. Thema Pakete liefern gibt es tatsächlich in China schon. Das wurde mehrfach erfolgreich getestet. Es wurde ein bisschen anders vorgegangen. Wir kennen ja die Bilder oder die Erzählungen aus den Nachrichten von Drohnen, die ein Paket sozusagen vom Lager direkt in den Garten der Person bringen. Und in China haben sie das anders gemacht. Sie haben einen Luftraum klar gemacht, in dem die Drohnen fliegen. Die fliegen dann zum Beispiel von einer mittelgroßen Stadt, in dem es ein Lager gibt, ins Dorf auf einen bestimmten Platz. Und in dem Dorf ist dann eine Person, die das Paket abnimmt und dann zum Haus bringt. Und damit ist natürlich ein klarer Luftraum, viel weniger Gefahr, klare Verantwortlichkeiten. Das haben wir so in Deutschland nicht gesehen. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, wie in China erfolgreich. Ich meine, das wurde damals am Singles Day, also dem sozusagen dem größten Shopping, Online-Shopping-Event der Chinesen, wurde das von JD, einem E-Commerce-Unternehmen, erfolgreich getestet. Ich glaube, in Hebei Province im Norden von China. Aber es gibt auch ganz viele andere Bereiche. Man sieht zum Beispiel, ich habe es schon selbst live gesehen, dass die Polizei in Shenzhen Drohnen benutzt, um Verkehrssituationen zu überwachen an Baustellen. Man sieht es ganz, ganz viel in der Instandhaltung. Das sind natürlich Bereiche, die sehen wir als individuelle User eigentlich kaum. Ja, weil wir laufen selten durch eine riesen Baustelle, wo eine Drohne genutzt wird, um ein Mauerwerk zu überprüfen.
Also hätte ich jetzt in Deutschland auch noch nie gesehen. Gibt es das bei uns tatsächlich auch schon?
Ja, das ist ein sehr großer Markt. Der Geschäftsbereich, der Geschäftskundenbereich für Drohnen ist sehr, sehr groß. Und da sind zum Teil chinesische Hersteller auch ganz voll mit dabei. Das sind aber dann eben Drohnen, die kannst du nicht bei Amazon kaufen. Das sind Drohnen, da musst du eine Nachricht schreiben, das ist mein Bedürfnis, das ist mein Consumer Pain Point, das Problem habe ich, das möchte ich lösen. Was bietet ihr mir an? Ich kenne zum Beispiel Leute, die sind in der Geologie unterwegs, tatsächlich auch in der Forschung, und die nutzen das, um 3D-Karten zu machen und dann sich Gesteinsformen am Computer anzuschauen. Es wird auch ganz viel genutzt im Real Estate-Bereich, also um Häuser nicht nur zu fotografieren, sondern auch um 3D-Bilder zu machen von Häusern, die man sich dann als Kunde anschauen kann. Also die Drohne findet ganz viele Einsatzmöglichkeiten, zum Beispiel die Feuerwehr. Für die Feuerwehr ist das eine total praktische Sache, wenn man eben den Brandherd nicht nur von der Leiter aus beobachten kann oder von unten, sondern direkt von oben. Dann kann man natürlich viel gezielter auch den Brandherd löschen.
Da wird sich jetzt für mich die Frage ergeben, ob es denn heute schon Drohnen-Berufspiloten gibt.
Unheimlich viele. Es gibt sehr viele. Es ist ein ganz großes Netzwerk. Es gibt Online-Plattformen, in denen man sich registrieren kann und sagen kann, das sind meine Drohne, das sind in dieser Region wohne ich. Ich bin bereit, so und so weit zu fahren. Das ist mein Stundensatz. So eine Art Plattform, in dem eigentlich Drohnenpiloten ihr Wissen anbieten. So ein bisschen so wie Hochzeitsfotografen. Da gibt es bestimmt auch Plattformen, wo man die dann sozusagen finden kann. Und das gibt es für Drohnenpiloten auf jeden Fall auch. In den USA ist das schon sehr viel größer, weil da eben auch chinesische Unternehmen zum Teil sehr früh angefangen haben, Fuß zu fassen.
Also das ist so ein Bereich, wo man jetzt als Normalbürger eigentlich noch gar keine Einsicht hat, würde ich jetzt mal sagen. Okay. Gibt es ansonsten in China schon Aspekte, wo die anders eingesetzt werden? Also jetzt gerade für den normalen Konsumenten. Also wir hatten ja Paketlieferungen schon. Gibt es das beispielsweise auch bei Essenslieferungen? Oder wäre das dann wieder nicht in einem bestimmten Luftraum möglich und deswegen wird es dort auch nicht genutzt?
Also ich denke, solange es nicht klar ist, wer für irgendwas autonom Fliegendes haftet, wird das nicht so leicht nutzbar sein. Mit den klaren Lufträumen, wenn man sich überlegt, ein Bergdorf möchte man mit E-Commerce anschließen, das ist natürlich mit einer Drohne, die direkt Luftlinie fliegen kann, fantastisch. Versus einem LKW, der über die Straße fahren muss. Ähnliches könnte ich mir im Grunde für alles vorstellen, sei es jetzt Essen, wie du angesprochen hast, aber auch vielleicht Organe oder irgendwelche medizinischen Produkte, die man schnell von A nach B bringen muss. Das wären alles Bereiche, wo man sich das gut vorstellen könnte, wie eine Drohne eingesetzt werden könnte. In der Wissenschaft wird es auch in anderen Bereichen noch angewendet, zum Beispiel in der Wahlforschung, so Wale zählen oder sowas wird es benutzt. In der Landwirtschaft ist es ganz groß am Kommen, um eben nicht nur ganz gezielt zu düngen. Das habe ich live gesehen im Nordwesten Chinas, in Bereichen, wo Wein angebaut wurde, so kleinere Weinreben im bergischen Bereichen. Da hat man die Drohne genutzt, um Wasser auszubringen, gezielt und vor allen Dingen aber auch an den Blättern so Mittel gegen Pestizide letztendlich. Und was aber sich auch sehr gut eignet, auch in riesengroßen Feldern, ist die Bewachung aus der Luft. Natürlich kann ein Mähdrescher kann viel analysieren bei der Ernte, die er durchführt. Ja? Aber eine Drohne aus der Luft kann natürlich, wenn die regelmäßig fliegt, noch ganz andere Daten einbringen, die dann auch in der Großlandwirtschaft genutzt werden können. Es funktioniert ja oft so, die Drohnen, die fliegen los, messen das Feld aus der Luft ab, haben schon ihre GPS-Daten, wie das ungefähr sein müsste, sehen, wo es Bedarf, wo ist vielleicht weniger grün, da kann ja auch Farbkameras und Wärmekameras drin sein, die können dann so ein bisschen erkennen, wo muss vielleicht mehr gedüngt werden oder weniger gedüngt, ja, und dann kann die Drohne eigentlich losfliegen und den Job machen. Sie kommt wieder zurück, um Batterien automatisch zu laden, um die Flüssigkeit, die sie nutzt, aufzuladen. Das kann eigentlich autonom funktionieren. Deswegen kann man auch so eine Drohne im Landwirtschaftsbereich auch gut auf große Felder anwenden. Das geht tatsächlich.
Kann man hier absehen, wo die Drohnenhersteller momentan hinwollen? Also gibt es da wirklich Ziele oder vielleicht auch einen Plan der chinesischen Regierung, was mit Drohnen erreicht werden soll? Oder ist das momentan wirklich, man schaut, wo Bedarf ist und entwickelt hinterher?
Ja, es ist, also die chinesische Regierung selbst unterstützt die Entwicklung von Quadcoptern. Wir hatten den Bereich Landwirtschaft schon angesprochen, auch den Bereich Logistik. Was natürlich spannend ist, ist auch die geografische Kartenerzeugung, wenn Gebiete entwickelt werden. Erste Hilfe hatte ich kurz auch mal angesprochen, das ist natürlich auch eine wichtige Sache, schnell dann Erste Hilfe zu einem Opfer zu bekommen. Aber was eben auch ganz spannend ist, ist die Überwachung. Ich hatte das gesagt von der Polizei, die in Shenzhen Verkehrssituationen bewachen hat. Man könnte sich vorstellen, dass Drohnen ganz andere Sachen auch überwachen. Drohnen könnten zum Beispiel andere Drohnen überwachen. Drohnen könnten so einen Drohnen-Race, was du vorhin angesprochen hast, auch aus der Luft überwachen. Ja, und dann sehen, wenn eine Drohne den Geozaun verlässt und hat so eine Gefahr darstellt, dass sie dir verfolgt. Ja, man könnte das auch in anderen Bereichen zum Menschen zählen, könnte man sie benutzen. Also die Überwachung ist ein ganz großes Thema, mit dem man viel mit Drohnen noch machen könnte.
Wird das auch explizit in chinesischen Plänen erwähnt oder kann man das so eigentlich momentan jetzt nicht finden?
Das ist ein Thema, was man immer wieder liest. Ich habe jetzt kein Dokument im Hinterkopf, was tatsächlich spezifisch sagt, wir wollen das machen. Zu deiner anderen Frage, wo geht die Industrie hin? Das ist natürlich eine ganz spannende Frage. Diese Industrie hat eigentlich damit angefangen, erfolgreich zu sein, weil sie eben einfach nutzbare Kameradrohnen für den breiten Markt gemacht hat. Damit ist die groß geworden. Das waren chinesische Firmen. Das waren nicht zum Teil nicht westliche, sondern chinesische Firmen. Und diese Firmen haben es tatsächlich geschafft, von dieser End-User-Richtung hin zu den Geschäftskunden sich umzuentwickeln. Da kann man natürlich viel höhere Margen verdienen. Ja, und haben dann eben geschafft, auch andere Unternehmen, andere B2B-Unternehmen mit einzubeziehen, die ihre Services mit den Drohnen verbinden. Sei es Mapping-Services oder sei es eben auch Technologien wie Wärmekameras oder sowas, mit denen dann andere Dinge auch gemacht werden können. Da sehe ich einen ganz großen Bedarf in ganz, ganz vielen Industrien. Also quasi, dass Drohnenhersteller über diesen sehr, sehr mageren Endkundenbereich, wo ein wahnsinniger Wettbewerb auch ist, kommt ständig ein neues Produkt raus, was versucht besser als das andere zu sein. Das ist natürlich schwierig, da langfristig zu überleben. Während wenn man auch noch eine Geschäftskundensparte hat, in der man größere Margen hat und eben auch wirklich spannende Probleme lösen kann. Stell dir mal vor, willst ein Windrad anschauen, ob es irgendwo Mikrorisse hat. Das ist wahnsinnig kompliziert, wenn du einen Menschen hochschickst. Aber eine Drohne, die das präzise abfotografiert mit einer wahnsinnig hochauflösenden Kamera und dann einer Software, die diese Mikrorisse erkennen kann, da spart man sich unheimlich viel Geld. Dementsprechend ist auch im B2B-Bereich eine ganz große Zukunft für Drohnen.
Okay. Ist das vielleicht auch einfach eine Industrie, wo es aktuell keine Pläne gibt, wo man hin will, weil es so viele Bereiche gibt, die man überhaupt nicht vorhersehen kann, wo das hingeht? Also kann man vielleicht einfach gar nicht so planen, weil die ganze Zeit neue Geschäftsfelder hochkommen, die man auch noch bedienen kann?
Ja, ganz genau. Es ist vielleicht ein bisschen ähnlich wie mit dem Internet. Das Internet kann man ja auch für mehrere Sachen nutzen als nur E-Mail schreiben. Und ganz viele Geschäfte haben Dinge digitalisiert. Und so wird es im Laufe der nächsten Jahre auf jeden Fall immer mehr Geschäfte sein und Unternehmen sein, die Drohne erfolgreich für ihre Zwecke einsetzen werden. Es ist gar nicht so schwer, eine Drohne zu fliegen. Das kann man sehr schnell lernen. Die Schwierigkeit ist eigentlich eher zu wissen, wann man wo fliegen darf.
Also die Gesetze. Du willst damit sagen, dass das sogar ich könnte.
Das kann jeder. Es ist wirklich nicht fair.
Okay. Wie ist es denn mit Gesetzen momentan in China? Also wir hatten den Luftraum schon angesprochen. Mhm. Bei uns in Europa, oder ich weiß nicht, ob es nur Deutschland ist, braucht man zumindest jetzt einen Drohnenführerschein. Gibt's sowas in China auch? Also wir kennen ja, dass es mit dem Autofahren schon ein bisschen anders läuft als bei uns. Aber wie ist es dann mit den Drohnen?
Also in Deutschland haben wir den Vorteil, dass wir ganz, ganz klare Gesetze haben. Das ist fantastisch. Als ich in China war, wurde mir von chinesischer Seite gesagt, schaut mal, was ihr jetzt in Deutschland habt. Ja, sowas hätten wir auch gerne. Total schwarz und weiß, klare Regeln, wo ich fliegen darf und wo eben nicht. In China ist das nicht so. In China ist das zum Teil großzügiger. In Deutschland darfst du nur bis 100 Meter hochfliegen. In China sind es 120. Ja, in China gibt es sehr viel weniger Regeln. Gleichwohl ich in China nie irgendwas riskieren würde. Also die Drohnenbeschränkungen sind in China geringer auf der einen Seite. Auf der anderen Seite musst du jede Drohne registrieren. Da musst du dich dann quasi mit der Luftfahrtsaufsichtsbehörde, musst du dich anmelden, dein Modell angeben und dann einen QR-Code drucken, den du auf die Drohne kleben musst, dass wenn sie runterfällt, ja, dass man dann erkennen kann, gut, der Max ist in der Drohne abgestürzt, dem gehört die und der ist dafür verantwortlich. Das eher sowas Ähnliches haben wir in Deutschland auch. Allerdings ist das eher die persönliche Handschrift, dass man dann den Schuldigen finden kann für Versicherungsgründe. Interessanterweise muss es in Deutschland eine nicht brennbare Plakette sein. In China darf das ein Papier sein. Das ist ein bisschen seltsam. Aber insgesamt sind die Gesetze in China lang nicht so streng wie in Deutschland. Und ich erlebe es auch selbst, die Leute nehmen sich das auch raus und riskieren unheimlich viel. Es gibt viele Leute in Shanghai und in Shenzhen, mit denen ich persönlich vernetzt bin, die fliegen über die großen Hochhäuser rüber. Ich habe Freunde, die haben mir Bilder geschickt vom Ping'an-Gebäude. Das ist eines der größten und schönsten Hochhäuser in Shenzhen, wo jemand direkt ein Top-Down-Shot, also ein Bild direkt von oben nach unten gemacht hat. Und ja, das ist natürlich ein gewisses Risiko, das man da eben eingeht.
Okay, das heißt, dieser Turm ist höher als 120 Meter. Das heißt, das hätte man nicht machen dürfen.
Der ist sehr viel höher als 120
Meter. Und man darf wahrscheinlich auch nicht in der Stadt eigentlich fliegen.
Das wird in China oft gemacht. Man sollte es nicht tun. In Deutschland gibt es Bereiche in der Stadt, wo man das tatsächlich dürfte, ja, wenn man sich an diverse Regeln hält, die es eben gibt. Ja, aber in China wird das einfach gemacht. Das ist ja auch so, wenn man in China oft eine Innovation hat, dann wird die erstmal auf den Markt gebracht. Hm. Und wenn es dann in die Hose geht oder zu Problemen kommt, wie mit den Leihfahrrädern, dass man eigentlich nicht mehr auf der Straße auf dem Fußgängerweg gehen kann, weil die Leihfahrräder sind, dann kommen dann Gesetze, dass die Leihfahrradhersteller oder die diese Plattform anbieten, dass die letztendlich jeden Abend Menschen haben müssen, die da ordentlich hinstellen. Und so wird es in der Drohnenindustrie auch sein. Es wird leider Gottes immer wieder Leute geben, die sich an gar nichts halten und die für diese Industrie einen schlechten Ruf machen. Und dann wird es strenge Regeln geben. Das wird auch noch in Europa passieren, dass da irgendwann mal was Einheitliches kommt.
Vielleicht zum Abschluss noch, also wir haben jetzt schon wahnsinnig viel über Drohnen gehört und auch viel Neues gelernt, was ja absolut spannend ist, was einfach so viele Bereiche gibt, die man tatsächlich eben nicht auf dem Schirm hat. Bist du bei deinen Recherchen auf irgendwelche Technologien gestoßen, die auch noch wahnsinnig spannend sind, die man vielleicht bei uns auch nicht unbedingt kennt?
Ich bin tatsächlich nicht auf eine besondere neue Technologie gestoßen. Es gibt aber tatsächlich Dinge, die interessant sind in dieser Industrie. Das eine ist eben ein großes Problem, wenn man anfängt und man nimmt tatsächlich mal, sag ich, nehme 700 Euro in die Hand und kaufe mir eine Drohne. So, man fliegt den ersten Flug, knallt voll gegen den Baum und alles ist kaputt. Das ist natürlich, tut natürlich wirklich weh. Ja? Und was die chinesischen Hersteller schnell gemerkt haben, damit sie den Anreiz noch höher machen können, sich so einen Teil zu geben, brauchen wir irgendwelche smarten Technologien. Ja, also Sensoren, die Umwelt anschauen und dann die Entscheidungen den Piloten im Grunde abnehmen. Da kann ich nicht geradeaus weiterfliegen, da muss ich Jig runter, da muss ich abbremsen. Und das ist sehr spannend, dass chinesische Drohnenhersteller wahnsinnig gut also Hindernisse zu erkennen. Und das heißt natürlich, wenn sie das Know-how haben, dann kann man das ja von der Drohne auch in was anderes transferieren. Man könnte sagen, gut, man macht jetzt mal Roboter, die auf der Straße fahren. Die hatten vorhin über Essenlieferungen geredet. Also chinesische Unternehmen haben das Know-how, das einzubauen. Die könnten letztendlich im Logistikbereich mit der Drohne vielleicht das Produkt ins Dorf bringen, auf einen festen Platz, und dort macht das dann ein Bodenroboter, weil die Obstacle Avoidance ist da, die Fähigkeiten, das ist da. Das ist das eine, was vielleicht spannend sein könnte. Das andere ist, eine Drohne herzustellen ist nicht schwierig. Das kann jeder machen, man holt sich einen Online-Plan, man holt sich ein paar Motoren, einen Mikrocontroller, ein paar Teile, baut das zusammen. Es gibt endlos viele Beschreibungen, es gab ja schon Drohnen, bevor es die in China gab. Das haben einfach Hobbyleute zusammengebaut. Das Spannende ist aber, ein Konstrukt zu liefern, das einfach zu bedienen ist, das sicher ist, was man auch von staatlicher Seite kontrollieren kann, wo die Kamera nicht verwackelt, wo die Kamera tolle Aufnahmen macht, wo man gleichzeitig auch Emotionen hat. Ja, Kameras sind selten emotional. Man hat die Kamera, als sie eine große Spiegelreflexkamera haben. iPhone ist vielleicht emotional oder das neue Samsung ist emotional. Und chinesische Unternehmen haben es geschafft, die Drohne emotional zu machen. Und das ist vielleicht eines der spannendsten Erkenntnisse in dem Bereich, würde ich sagen.
Okay, das klingt nach wahnsinnig viel Problemlösung auch. Also man hat ein Problem und geht es direkt an und löst es und entwickelt dabei durch Zufall noch viele andere tolle Lösungs- oder Geschäftsfelder. Genau. Also die Drohnenindustrie, wie gesagt, klingt wahnsinnig spannend. Ich glaube, da können wir die Augen offen halten. Da wird wahnsinnig viel auch noch kommen in den nächsten Monaten oder auch Jahren einfach. Und viel neue Technologie, die dann eben auch aus China daraus entsteht, auch aus diesen Produkt- oder Entwicklungs-Communities. Vielen Dank, Max, dass du heute die Zeit aufgebracht hast, dich hier mit mir auch zu unterhalten über dieses Thema.
Gerne, gerne.
Wie gesagt, ich bin gespannt und hoffe, du hältst uns auch auf dem Laufenden, vielleicht durch den einen oder anderen Blogartikel und natürlich auch wissenschaftliche Artikel.
Danke.
Prima. Dann möchte ich zum Schluss noch ganz kurz auf mein Seminar hinweisen, das im Oktober stattfindet zum Thema Produktinnovation in China. Die entsprechenden Links finden Sie alle auf meiner Homepage unter www.weidmann.com. Und damit möchte ich mich von heutigen Podcast verabschieden und bis zum nächsten Mal.
Wenn Ihnen der Podcast gefällt, Sie Anregungen, Kritik oder Feedback zum Podcast haben, dann schreiben Sie doch eine Mail an kontakt@weitmann.com. Ich sage ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.